Lass uns Freunde sein, den Podcast droppen. Ich zieh zuerst die Hose an und dann die Socken. Einfach direkt nach der Arbeit los, kein Weg zu weit. Und wir applaudieren uns selber für eine gute Zeit, eine gute Zeit. Lass uns Freunde sein, den Podcast droppen. Ich zieh zuerst die Hose an und dann die Socken. Einfach direkt nach der Arbeit los, kein Weg zu weit. Und wir applaudieren uns selber für eine gute Zeit, ihr wisst Bescheid. Und wir applaudieren uns selber für eine gute Zeit. Und wir applaudieren uns selber für eine gute Zeit. Und wir applaudieren uns selber für eine gute Zeit. Ihr wisst Bescheid.
Herzlich willkommen zu Erst Hose, dann Socken, zum dentalen Podcast mit dem lieben Daniel, dem lieben Marius und dem Peter und meiner Person, den Christian. Wir haben letztes Mal den Cliffhanger gehabt, Peter, dass du erklären wolltest, warum der Daniel so eine Panik geschoben hat, als er behandelt wurde. Wenn ich das jetzt mal so grob überschlage, hilf mir mal, was du uns da mit sagen wolltest.
Also der Daniel hat in der letzten Folge davon erzählt, wie er behandelt wurde und was das in seinem Kopf für ein Horrorspektakel war. Ich habe ja die steile These aufgestellt zum Abschluss der Folge, dass ich dieses Mal erklären werde, woran das liegt. Und die Gesamtproblematik von Daniel ist folgende. Er hat es auch selber benannt schon, diese Kontrollabgabe und der Kontrollverlust, das steht ganz vorne. Und es gibt unterschiedliche Patiententypen. Es gibt Patiententypen, die können damit extrem gut umgehen, mit dieser Kontrollabgabe. Und es gibt Patiententypen, die können damit überhaupt gar nicht umgehen. Und ich vergleiche den Zahnarztstuhl immer ganz gerne mal mit einem Flugzeug. Weil derjenige, der Daniel jetzt ausgenommen, ja, aber derjenige, der im Stuhl sitzt, sitzt eigentlich genauso wie derjenige, der hinten im Flugzeug sitzt, weil er kann keinen Einfluss auf den Piloten nehmen, insbesondere seit den letzten Vorfällen, die es gab. Du kommst ja noch nicht mal mehr rein theoretisch ins Cockpit rein, das geht nicht, sondern du musst dich darauf verlassen, dass die dich heile und gesund von A nach B fliegen. So ähnlich sehe ich das in der Zahnarztpraxis auch. Die kennen das Thema nicht, die wissen nicht die Details. Das ist bei Daniel jetzt natürlich ein bisschen anders. Der weiß genau, welcher Bohrer kommt jetzt, welche Therapie wird jetzt, welche Gefahren hat er. Und dann hat er versucht, darauf Einfluss zu nehmen. Und das ist eigentlich schon der Fehler. Das geht überhaupt nicht, weil du musst vertrauen. Wenn du nicht vertraust, kannst du das eigentlich nicht adäquat über dich ergehen lassen. Und auch ich hatte auch schon mal, also ich hatte... Daniel hatte jetzt, glaube ich, keine Schmerzproblematik, oder? War das eine Schmerzproblematik oder war das einfach nur eine diagnostizierte Karies? Das ist ja noch komplexer. Ich hatte ja schon mal eine Wurzelkanalbehandlung, die ich mir in Österreich über mich habe ergehen lassen müssen. Ich hatte solche Schmerzen, dass ich genau weiß, wie schön es sein kann, eine Spritze zu bekommen beim Zahnarzt. Das war ja bei dir eher so eine lästige Pflichtveranstaltung. Ja, das ist, bei mir war das ja eine Erlösung. Also ich weiß es jetzt sehr zu schätzen, wenn mir jemand bei einer akuten Pulpitis eine Spritze gibt. Das ist wunderbar.
Bei mir, also Vertrauenssache. So, natürlich vertraue ich da meiner Kollegin zu 100%, sonst hätte ich das gar nicht von der machen lassen. Aber, ich wusste ja, wie soll ich das sagen, selber eine Füllung durchzuführen, ist was anderes, als selber eine Füllung zu bekommen. Ich fand das in dem Moment, von der Abfolge her ist es so, am Anfang nimmt man meistens ein diamantiertes Schleifinstrument. Ich fand das einfach schon Horror. Allein durch die Knochenleitung, was das für Geräusche waren. So. Und dann nimmst du so einen Rosenbohrer, der rotiert langsamer, aber der Vorteil ist, der nimmt das Instrument nimmt nur quasi den infizierten Bereich von dem Zahn weg. Ich fand das Horror. Und dann hat sie poliert und ich dachte, was hat die denn da für einen Bohrer in der Hand? Also ich bin auch vom Typ her mega krass empfindlich. Ich bin sowieso, also teilweise, ich bin eine riesen Mimose. Aber das hat mich einfach nochmal so, du bist da in diesem Moment so ausgesetzt. Und du weißt ja nicht, also das ist schon, ich weiß nicht, wann das letzte Mal irgendwie, schon so ewig her. Ich fand das einfach, und ich übertreibe jetzt vielleicht auch so ein bisschen, aber in dem Moment, ich konnte mich auch nicht zusammenreißen. Und das war für alle Beteiligten eine Katastrophe.
Meinst du, also
und ich bin so, weißt du, mach die Klappen mach die Klappen hoch. Ey, wieso machst du jetzt nicht die Klappen hoch? Also die Klappen im Sinne von, ich habe jetzt keine Ahnung, ich bin zwar selber mal geflogen, dies, das, aber mach mal dies, mach mal das. So einer, weißt du?
Genau, genau.
Katastrophe, Mann.
Aber ganz kurz, Peter, zu deiner Fluggeschichte, aber meinst du vielleicht nicht, dass...
Und deswegen gehe ich nicht zur Darmspiegelung.
Nein, aber ganz kurz, meinst du vielleicht, dass auch ein Pilot ein schlechterer Passagier wäre? Ein Rennfahrer, ein schlechterer Beifahrer? Also immer die Leute nehmen mit jedem noch Sinn.
Ja.
Ich liege da schon, ich mag das ja auch, diesen Kontrollverlust. Jetzt hat Daniel das genauso, in Kombination noch mit seinem Wissen, was hier jetzt gleich passiert, und macht nicht, dass er seiner Kollegin nicht vertraut, das tut er, das glaube ich auch, sonst wäre er ja nicht dahin gegangen, aber trotzdem ist das der Bohrer. Wie du es ja gerade richtig gesagt hast, weil du ja auch mit dem, das kann ich ja als Laie, weiß ich ja gar nicht, das wird jetzt schon so richtig sein, du kannst das ja noch hinterfragen. Und deshalb denke ich dann so, sind dann die Leute, die aus ihrem speziellen Bereich sind, die Spezialisten, sind die dann als Teilnehmer, Patient, Gastfahrer, Flugbegleitung, whatever, noch anstrengender, weil die einfach wissen, was passiert.
Ich glaube, es ist dann schon ein bisschen typenspezifisch. Ich bin jemand, ich kann das super, also ich habe auch keine Angst im Flieger und ich habe auch keine Angst im
Behandlungsstuhl. Ja, aber meinst du, Robin, ein schlechter
Passagier? Ich glaube, das ist schon ein bisschen typenspezifisch. Ich würde aber die steile These aufstellen, dass jemand, der Angst vorm Fliegen hat, auch Angst vorm Zahnarzt hat.
Das kann gut sein. Ja.
Weil ich glaube, dass das eine sehr ähnliche Situation ist.
Hey, ich habe danach gefragt, sag mal, habt ihr genug Licht drauf gemacht? Also wo ich mir so denke, so, hä?
Und aber das ist jetzt nochmal so ein bisschen so ein Kontrollding.
Ja, so total bekloppt irgendwie. Oder auch anderes Beispiel, ich fahre halt gerne Auto, ne? Und ich fahre auch am liebsten selbst. Und wenn ich Beifahrer bin, ist auch immer schwierig. Ja, wenn Marius dann irgendwie fährt, dann versuche ich dann zu schlafen, einfach um mich abzulenken.
Das ist ja, nicht, bei mir das ist es ja so, ich bin ja taub auf dem linken Ohr, deswegen bin ich als Beifahrer komplett ungeeignet. Ja? Also wenn ich auf dem Beifahrersitz liege und ein bisschen Hintergrundmusik ist, kann man sich mit mir eh nicht mehr unterhalten, deswegen fahre ich auch immer. Und ich mag das auch nicht so gerne, Beifahrer zu sein. Gar nicht. Ja.
Darf ich noch mal kurz was fragen, Daniel? Das fiel gerade so im Nebensatz mit Klappen auf und so. Und hast du gesagt, ich bin ja schon mal geflogen. Bist du schon mal Flugzeug geflogen oder du meinst als Passagier? Oder bist du schon mal
Flugzeug? Ich hab einen Flugschein angefangen.
Ah, okay.
Und ja. Ich habe so einen Flugschein angefangen in Camp Lindford.
Ja.
Geil. Naja, und hatte so Fluglehrer und so. Ich weiß gar nicht, wie lange das her ist, 1,5 Jahre oder so. Und das war so eine Sache. Es gibt so ein paar Sachen, wo man so denkt, okay, das willst du vielleicht machen. Und eines Tages hoffe ich, kann ich das auch. Und man stellt sich da vielleicht auch so, das ist so vor, als wenn das irgendwie so unerreichbar ist. Und Fliegen ist sehr, sehr technisch. Ja, und ich will das jetzt auch gar nicht kleinreden und so. Das ist, man kann das einfach alles lernen. Ne? Und das habe ich halt auch dann gemacht, ein paar Stunden. Und dann hatte ich auch so, ich konnte, also natürlich sitzt der Fluglehrer daneben und starten und landen ist er dabei. Aber ich habe es irgendwie dann auch selber gemacht und so. Aber dann hat mich das auch irgendwie dann nicht mehr so gereizt, weil Camp Lindford ist auch irgendwie weit weg und dann konnte ich das irgendwie in dem Alltag dann nicht mehr so unterbringen und dann war es mir auch irgendwie nicht so, war es für mich auch irgendwie so ein bisschen abgehakt.
Das Camp Lindford ist doch Latein für Wanne Eickel, oder?
Nein, das war Castrop-Rauxel.
Ah, Castrop-Rauxel, Entschuldigung.
Aber nochmal für mich zum Verständnis, Daniel, das heißt, du bist dann aber zumindest 1, 2, 3 Mal
Klar, ich weiß nicht mehr, wie viel. Das waren immer Doppelstunden. Ich war mehrfach da, ja.
Ah, okay. Und es hat das alles vielleicht, so hört sich das gerade so ein bisschen an, auch ein bisschen entzaubert, das Fliegen? Weil du sagst, es ist doch schon sehr technisch und so viel macht man.
Nee, ich, um Gottes Willen. Also ich sag mal so, da gibt es diverse Voruntersuchungen und du kriegst dann so eine Flugtauglichkeitsbescheinigung oder diesen Wisch brauchst du. Und dann.
Ganz kurz, was sind psychische Sachen, die man da erfragt, dass das alles d'accord ist?
Gesundheitliche Sachen. Mhm. Gesundheitliche Sachen und psychische. Ja, genau. Ja, du musst da irgendwie so einen Flugarzt und so, ne?
Ja, okay. Ja.
Und da gibt es ganz viele Richtlinien und das habe ich auch irgendwie alles verdrängt, aber das habe ich alles und das, mir war das, wie soll ich das sagen? Es ist am Ende des Tages, vielleicht will man als Kind irgendwie gerne Bus fahren, weißt du? Mhm. Ja, und dann, weil du irgendwie Passagier bist und du willst dann irgendwie Bus fahren und auch Bus fahren ist eine Sache. Natürlich, ich will das gar nicht kleinreden und um Gottes Willen, das ist sehr komplex, aber wenn du verstanden hast, wie es geht und wenn du viel Erfahrung hast, kannst du es gut machen. Und dann ist die Frage, also jetzt in Bezug aufs Fliegen, das ist ein unheimlicher organisatorischer Aufwand. Also generell. Nehmen wir mal, du hättest eine eigene Maschine, einmal ist das mega teuer, aber okay, dann musst du immer planen, du bist wetterabhängig, du musst, weil dein Leben auch davon abhängt, weißt du? Du willst ja dann irgendwann auch nicht irgendwie alleine in der Cessna oder irgendwie in so einer kleinen Maschine fliegen, sondern du willst vielleicht auch eines Tages Familie mitnehmen und. Und das ist, bis du das machen darfst, ist es ein extrem langer Weg. Und der ist auch nicht einfach. Da muss man halt irgendwie gucken, wie willst du das später überhaupt? Du hast es dann irgendwann mal ausprobiert. Ist das überhaupt was für mich? So, weißt du? Und ich habe das dann einfach erstmal zurückgestellt. Ob ich das eines Tages nochmal aufgreifen werde oder nicht, weiß ich jetzt nicht. Aber im Moment fehlt mir dafür, habe ich es einfach weggeschnitten, so, weißt du?
Mhm. Ja, weil das eigentlich, ich weiß gerade, haben wir noch nie drüber gesprochen gehabt und ich weiß so verwundert, dass du schon ein paar Mal geflogen und.
Guck mal, das war in der Corona-Zeit. Und ich wurde da getriggert vom Patienten. Ich habe einen Patienten, der hat ein eigenes Flugzeug und dann hat er mich mitgenommen und dann war der Luftraum leer in der Zeit, wo wir zusammen geflogen sind. Und es war einfach auch eine mega krasse Erfahrung. Wir sind einfach, das Ruhrgebiet, ja, ist einfach mega klein. Also die Distanz in der Luft, du kannst ja direkt fliegen. Da musst du nicht hier, wenn du nach Kamp-Lindfort willst oder nach, was hast du gerade gesagt, mal, Wanne-Eickel, keine Ahnung, wo, dann fliegst du einfach und du kannst das alles sehen. Ja, wir sind um den Kölner Dom geflogen, Mann. Ganz nah dran, so, weißt du? Weltkulturerbe, zack, und dann irgendwie Köln-Bonn angefunkt. Ich weiß nicht, wie man das nennt, irgendwie, wenn man da so One-Touch macht, weißt du, du gehst runter, alles leer. Und berührst mit den Rädern quasi einmal die Fahrbahn und dann wieder hoch. Und das war einfach, es ist eigentlich auch eine mega krasse Erfahrung. War auch mega geil als Passagier. Also, ich war nebendran. Ja? Beifahrer. Muss ich euch ganz ehrlich sagen, ich war Beiflieger. Selber fliegen, und das ist ja immer so, es ist am Anfang so eine Reizüberflutung. Du musst so viele Sachen machen. Ich war danach anderthalb, zwei Stunden fliegen. Ich war fertig. Ich war an dem Tag fertig. Und man gewöhnt sich halt so daran. Das ist so ähnlich wie Autofahren. Die ersten, ich habe das jetzt auch schon ein bisschen verdrängt, das war schon ein bisschen länger her, aber das war ja am Anfang auch nicht einfach. Aber das lebt ja davon, das Krasse ist ja auch, das sieht man ja auch bei kleinen Kindern, das lebt ja davon, dass du es mehrmals machst und irgendwann sind die komplexesten. Ich meine, dass ich jetzt mein Handy in die Hand nehmen kann, drehen kann und irgendwie, ne? Das ist ja, bist du da, wie komplex, und es ist nicht kompliziert, sondern es ist sehr komplex, diese Motorik zu erlernen und dann ist es ja irgendwann normal. Ja, wenn ich Peter heute frage, wie bist du eigentlich zur Arbeit gefahren? Ja, oder wenn ich Marius gleich frage, wenn ich ihn später in Willig treffe, wie bist du eigentlich hingekommen? Dann laufen viele Sachen automatisiert, aber bis dahin ist das viel Blut und Schweiß. Auch wenn man sich das nicht so vergegenwärtigt. Ich habe einfach gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich eines Tages, obwohl ich den Gedanken geil fand, ich steige jetzt hier ins Flugzeug, in Willig ist ein Flughafen, also um die Ecke. Es ist gar nicht weit weg, ja. Einfach dahin und dann fliegst du mal schnell nach Berlin und dann fliegst du mal schnell dahin, dann fliegst du mal schnell dahin. Ich sag mal, vielleicht machen wir das irgendwann mal, aber zum jetzigen Zeitpunkt habe ich das erstmal, es ist irgendwie noch nicht so, weißt du?
Ja, alles gut. Ich finde es halt nur spannend. Ich kenne halt relativ viele, die, das war mir auch nicht so bewusst, die, es gibt ja so Flugsimulatoren am PC, die sehr, sehr naturgetreu sind. Also fast schon eigentlich wie so richtige Flugsimulatoren, außer dass man halt nicht in diesem Kasten sitzt, wo man dann, weiß ich nicht, Düsseldorf, Mallorca anfliegt. Und dann sitzen die Jungs davor und starren die eine Stunde in ein Bildschirm, weil passiert ja manchmal nichts, wenn du nach Mallorca fliegst. Da geht es ja nur gerade oder so. Und das haben die auch erlernt, ohne Fluglehrer, ohne also einfach YouTube und Co. und haben sich da so reingefuchst. Soll nicht bedeuten, dass die so ein Ding fliegen können. Aber, und da sind wir beim Thema, Peter, seinem Geburtstag war ja der Robin da. Der Pilot und der Robin hat mir auch eigentlich das gesagt, Daniel, was du gerade eigentlich so ein bisschen bestätigt hast. Nicht, um Gottes Willen, nicht das Fliegen und die Piloten und die Kleinen, aber der Robin sagte, das kann jeder. Das Ding fliegt so 95% alleine. Da mache ich gar nichts. Sondern es geht eher ihm darum, dass, wenn was ist, dass er eingreifen kann und welche Mechanismen dann greifen müssen, damit er das alles da entsprechend koordinieren kann, dass das dann die Maschine vernünftig runterkommt oder in Notfallsituationen und so weiter. Aber es ist heute wirklich fast alles automatisiert und trotzdem unfassbar komplex, weil wenn nämlich die Situation kommt, was ist denn dann? Dann wird es natürlich ein bisschen tricky und da gibt es ja so viele Knöpfe und Dinge, die du drücken musst und so weiter und so fort, die natürlich da ein bisschen danger sind. Aber spannend, hätte ich gar nicht jetzt gedacht, dass das mal so ein Thema für dich war.
Da gibt es auch viele Parallelen. Da gibt es auch viele Parallelen zu Zamiz. Am Ende des Tages ist das genauso wie bei uns im Beruf, es ist Erfahrungslernen. Da gibt es keine Abkürzungen, das ist Erfahrungslernen. Und bis du mal so eine riesen Maschine fliegen darfst mit, was weiß ich, 400-500 Passagieren, da bist du schon fast am Ende deiner Berufskarriere, in Anführungsstrichen, ne? Weil die können ja auch nicht ewig fliegen. Und wenn du diese Leute dann fragst, ja, ist ja mega easy.
Ja, klar.
Ja, weißt du, bist du im Curriculum Implantologie, ja, bist du an der Leiche und dann machst du so. Ja, hier, jetzt machst du mal die, jetzt machst du mal so. Ja, ja, klar. In dem Moment ist das für jemanden, der es kann, du weißt doch selber, wie das ist. Egal was, wenn du es kannst, dann ist es ja nicht mehr schwer. Und die Dinge, die am einfachsten aussehen, das sage ich, betone ich immer wieder, sind die Dinge, die am schwersten sind. Am Ende des Tages ist das so, Fliegen, ich glaube, das ist viel Vorbereitung, viel Nachbereitung, weil dein Leben auch davon abhängt. Und ich rede jetzt hier nicht von so einer, von auf einem Level. Weißt du, das ist das sicherste Verkehrsmittel und es gibt keine Berufssparte, in der so viel mit Checklisten gearbeitet wird, wo so hohe Standards sind, ja, wo andere Unternehmen sich quasi Workflows, alleine wie die miteinander kommunizieren, ja, alleine wie anstrengend das Bodenpersonal, so ein Fluglotse und hast du nicht gesehen, ja, das ist jetzt von meiner Seite auch ein gefährliches Halbwissen, aber es ist unheimlich komplex und da passiert nichts aus Zufall oder durch Zufall. Da wird nichts dem Zufall überlassen, weil am Ende des Tages ist das, da hängt ja extrem viel von ab. So. Und dann musst du dir eines Tages überlegen, was machst du denn damit? Kaufst du irgendwann eine Maschine und dann setzt du deine ganze Familie damit rein und du fliegst von A nach B, da musst du dann irgendwie auch irgendwie rechtfertigen und. Erfahrungslernen.
Peter, wolltest du eigentlich mal sowas machen? Nicht fliegen, aber ich könnte mir bei dir gut vorstellen.
Ich hatte schon mal Bock gehabt, irgendwie so einen Helikopter-Führerschein zu machen. Einfach nur, weil ich das irgendwie geil finde. Aber das macht ja auch eigentlich überhaupt gar keinen Sinn. Ja? Und so rein freizeittechnisch muss ich zugeben, dass ich am allerliebsten meine Freizeit mit meiner Familie oder auf dem Golfplatz oder in Kombination verbringe. Und ich glaube, ich würde das jetzt auch nicht mehr anfangen. Dann kommt noch hinzu, dass ich ja taub bin auf einem Ohr, was ja auch so gewisse Probleme, das merkt man schon im normalen Straßenverkehr, ja, weil du ja quasi kein räumliches Hören hast, was mich auch immer sehr gewundert hat, dass das überhaupt keine Hürde darstellt im puncto Führerschein. Ne? Also ist ja doch schon manchmal nicht so unrelevant zu wissen, woher was kommt. Nehmen wir mal Blaulicht oder nehmen wir mal quietschende Reifen oder so. Ja? Also, dass du quasi eine Orientierung hast, woher das kommt, wird aber beim Führerschein gar nicht abgefragt. Also, ne, ich fahre ja jetzt glücklicherweise schon lange unfallfrei. Das behaupten übrigens alle. Ne? Alle behaupten, ich fahre ganz lange schon unfallfrei. Ja? Aber die Statistiken sagen ja was ganz anderes. Aber ich glaube, ich würde das auch aufgrund von meiner Einohrigkeit auch nicht mehr provozieren wollen. Ich gehe auch nicht tauchen, deswegen.
Mhm. Aber dann machen wir es anders.
Ja.
Bei den Sirenen zum Beispiel ist das der Doppler-Effekt, der dafür sorgt, dass wenn er auf dich zufährt, ist er höher und wenn er wegfährt, ist er tiefer. Daher musst du nicht wissen, musst du nicht einschätzen können vom räumlichen Hören, wo es herkommt, sondern von der Tonfrequenz.
Ja, aber trotzdem ist es ja nicht schlecht zu wissen an einer Kreuzung, aus welcher Richtung was kommt.
Aber da muss
das jeder hast du ja gar nicht. Das genau, fehlt dir dabei.
Aber das ist
das, finde, das merkt man. Ja, absolut. Ich finde, das merkt man auch bei den E-Autos. Ja, und ich finde, das merkt man auch irgendwie bei der Straßenbahn. Weil die hörst du ja auch irgendwie kaum.
Mhm.
Also, wenn du jetzt in der irgendwie, sagen wir, relativ verkehrsberuhigten Zone bist und da kommt eine Bahn von der Seite, kann man schon mal, Also ich rede jetzt nicht davon, wenn eine Bahn an eine Straßenbahn an dir vorbei brettert mit 60 oder so. Ne?
Ja, ich wurde wegen der Einohrigkeit wurde ich ausgemustert. Ne? Also das heißt, ja, also die haben mich dann gefragt, ja, wie ist es denn so mit dem einen Ohr bei der Musterung? Da habe ich gesagt, naja, ist eigentlich ganz okay, ne? Aber wenn jetzt jemand. Genau, wie bitte? Oder Wichsen macht taub, sagt man ja auch ganz gerne mal, aber ist ein anderes Thema. Und dann habe ich gesagt, so, ja, pass auf, es ist in Ordnung, ich kann damit sehr gut leben, aber ich habe natürlich in so einem Kriegsfall hätte ich halt schon ein Thema, wenn ich nicht wüsste, aus welcher Richtung auf mich geschossen werden würde. Und sagt der Typ, da haben sie eigentlich recht. Ist so, ja.
Ja, weil die letzten so, 30, die ich geschickt habe,
hatten die jetzt ja auch nicht jeden Tag, ne? So ein Einohrigen, ne? Ich sag so, ja, so, das ist so mein Problem. Also, sagen wir mal so, mit einem Auge halte ich es für sehr unwahrscheinlich, dass man den Job des Zahnarztes ausführen kann. Ja, weil du halt auch kein Stereo, also, natürlich ist das auch ein bisschen Lernen und Abschätzen von Sachen, aber die Doppeläugigkeit führt ja zum dreidimensionalen Raumwahrnehmung, die ja in der Zahnheilkunde jetzt schon relativ relevant ist, ja. Ich weiß nicht, ob man das, man kann sich das wahrscheinlich erarbeiten, aber geil ist das bestimmt nicht mit einem Auge.
Ich glaube, mit einem Auge geht einfach so.
Oh. Die so ungefähr.
Schon klar, genau.
Okay. Also, aber wenn du jetzt natürlich jetzt nicht, aber deine theoretisches wär's Helikopter fliegen, das war mal so, hättest du cool gefunden, das wird jetzt nicht mehr umgesetzt, aber das war mal so eine Idee.
Gibt's ja, bei Helikopter anders? Mehr ja. Möglichkeiten der dynamischen Landung, also so habe ich mir das zumindest okay. vorgestellt, weißt du, brauchst keinen Flughafen, kannst auch mal auf einer flachen Wiese landen oder auf einem Tennisplatz oder so, ja,
warum dachte
ich, wenn ich da so viele habe. Und dann, ja. So, was, aber das macht natürlich gar keinen Sinn, ne?
Ich wollte immer einen Bootsschein eigentlich machen. Das ist eigentlich ganz einfach. Aber diese Hürde ist halt, dass die normalen, die man so machen kann, immer nur bis, glaube ich, 2 Seemeilen von der Küste weg sind. Und damit würde ich theoretisch nicht mal von Naxos nach Paros kommen. Und der Aufwand ist mir irgendwie auch ein bisschen irgendwie, ich bin zu faul für sowas. Aber würde ich gerne machen, eigentlich einen Bootsschein. Also auch für freie See.
Ja, bin ich total bei dir, wäre jetzt bei mir auch der Fall, weil ich einen meiner schönsten Urlaube in Kroatien hatte und mein bester Kumpel hat einen Bootsführerschein gemacht, der im Übrigen, wo wir gerade vom Aufwand reden, scheinbar nicht so ein großer Aufwand jetzt war, so hat er mir das zumindest mitgeteilt. Theorie ist ein bisschen nervig, das alles da lernen, die Knoten und das zu erkennen und blablabla. Bla bla. Dann sind die, glaube ich, 3-4 Mal auf dem Wasser gewesen, haben dann, ich sag mal salopp gesagt, einparken geübt und wenden und Co. und so weiter.
Ein Mann über Bordmanöver.
Das war halt schon traumhaft geil. Du gehst dann nach Kroatien irgendwo hin, nimmst dir da so eine Bavaria, nennen die sich, das ist mit so einem Unterboot, die sind relativ schick, die kosten dich am Tag, keine Ahnung, weiß nicht, 200 Euro oder so. Der Sprit ist nur noch teurer und dann fährst du einfach dahin, wo du hin willst. Und das war traumhaft schön, weil wir waren einfach an Küsten, ist der falsche Begriff, aber auf so kleinen Inseln, haben da so angedockt. Und da war einfach nichts. Das war einfach cool. Dann sind wir getaucht, geschnorchelt, sind Delfine hinterhergefahren und so weiter. Und im Übrigen, ungeschriebenes Gesetz in Kroatien, wenn einer in einer Bucht ist und man sieht dort ein Schiff bereits, dann darf man nicht auch dahin. Also das ist so, also dass nicht dann, es gibt eine schöne Bucht, aber man stehen da 6 Schiffe oder so oder kleine Yachten, sondern wenn da einer schon ist, dann sollte man sich nicht auch noch dazu stellen. War mega spannend und das war schon toll, dass der sich da jedes Art von Boot holen konnte. Und dann haben wir auch mal ein schnelles Boot geholt. Wir haben hinten so eine Art Banane dran gemacht und sind drauf gesetzt und haben uns da durchs Meer geschleudern lassen. Das war, ich glaube, sicherheitstechnisch eine Vollkatastrophe, was sie gemacht haben. Es war lustig hoch 10. Und deswegen habe ich echt immer mal gedacht, ich sollte das auch mal machen, weil es auch vom Kostenfaktor jetzt nicht so groß und die Theorie ist halt, das hat er mir wirklich gedacht, das ist anstrengend. Da gibt es eine App für, da muss man halt das alles lernen und dann geht es ein bisschen ab und zu
mal
aus Wasser.
Ich glaube, das ist auch durch Corona nochmal einfacher geworden mit Apps
kann
und sowas.
Sein, ja, kann
und du kannst das echt überall machen. Ich glaube, in Köln gibt es allein 3 oder 4 Bootsschulen, die das machen.
Ja, in Essen kannst du es auch machen.
Ja, ich glaube, der Sascha hat das auch in Essen gemacht. Und wie gesagt, du kannst dann halt überall zu so einem Meet-Station gehen und sagen, hier, ich hätte gerne die, einmal deinen Schein zeigen und dann kannst du dafür ein paar Tage, wenn du willst, das mieten. Das Krasse war halt immer so, er war halt noch das erste Mal in Kroatien und er hatte jetzt seinen Schein, aber ist noch nie also eine Bavaria alleine gefahren. So, das kann man ja, ist ja alles ganz easy. Man darf innerhalb des Hafens nur eine bestimmte Knotenzahl fahren. Dann muss man halt immer auf rote Bojen achten, weil da wohl auch Taucher sind, dass man da nicht über einen Taucher drüber fährt und so weiter. Habe ich auch so ein bisschen so mitgelernt. Und das Krasse war dann so immer, wenn wir tanken mussten. Dann gibt es so große, riesengroße Tankstationen. Und dann stehen dann da in so einer Schlange, in so einer Reihe, die großen, fetten Yachten, kleine Boote, wie auch immer. Und dann musst du dich da einordnen und gut einparken. Also musst da richtig rein. Wenn du das noch nicht so oft gemacht hast, Daniel sagt es gerade, Erfahrung, wie Daniel schon richtig sagt, die ersten halbe Jahr ist Einparken wahrscheinlich immer nur eine Katastrophe. Man denkt nochmal um, weil es noch nicht gepasst hat. Und da war der super nervös, weil er halt alle auf ihn gewartet haben, dass der jetzt richtig da einparkt. Und dann ging das nicht, dann passten wir nicht, dann mussten wir wieder vor und zurückfahren. Und die waren alle nur am Grinsen. Aber muss ich dazu sagen, diese Community, diese Schiffscommunity, die sind eigentlich ganz smart. Die merken, da ist jetzt ein Anfänger dran. Da sind zwei von ihrer Yacht runtergesprungen. Ne, und sind bei uns drauf und haben geholfen, das anzusetzen, mit den Knoten dran machen, damit er dann nicht von der Tankstelle wegrollt, beziehungsweise weg, wie nennt sich das, Shift, wippt oder wie auch immer. War schon spannend. Also wie gesagt, Bootsführerschein, das wäre so meins gewesen. Ich würde gerne...
Warum kannst du ja noch machen? Ja, so alt
bist du jetzt ja auch noch nicht. Ernsthaft, ist wirklich eine Option, Peter, weil ich sage dir...
Es sei denn, dein Bein fault jetzt ab. Keine Ahnung, ja, aber ich glaube, ein Beiniger kann auch einen Bootsführerschein machen.
Oder? Aber jetzt mal allen Ernstes, das ist nach Kroatien ist eine unfassbar schöne Bucht. Du nimmst dein Auto, fährst dort runter, stellst dein Auto ab, mietest dir ein Boot, da bist du mit den Kids, die haben Spaß wie Bolle, weil du nimmst den Kleinen, der ist hinten drauf auf eine Banane, fliegt von rechts nach links, die Frau kann in irgendeine Bucht gehen und sich da sonnen und wie auch immer, und sieht schöne Sachen, ist für sich ein bisschen alleine. Und das Ganze ist von der Kostenapparat jetzt gar nicht so viel weiter weg, als wenn du jetzt sagst, ich fliege jetzt mal 14 Tage zum Robinson, sondern du bist da viel freier, du kannst dein eigenes Ding machen, du kannst mit noch mehr bleiben, unter Deck kannst du ja auch duschen und so weiter bei so einer Bavaria. Das ist schon spannend und cool und man darf halt auch nicht vergessen, das war immer so unsere verrückte Idee, dass wir so eine Art Schiffe rum, wir waren ja mal auf der Bootsmesse, dann holst du dir ein, zwei Bavarias, die sind so im Neupreis bei weiß ich nicht, 18.000 oder so, ist ein kleines Minischiff so, und dann vermietest du die halt entsprechend in Kroatien oder wo auch immer. Aber wie gesagt, muss ich echt mal angehen. Das ist wirklich noch nicht weg und ich glaube, dass das für die Kids vor allem spannend ist, wenn sie mit Papa dann da auf dem Boot rumfahren, auch mal lenken dürfen und so weiter und so weiter und so fort. Wie ihr seht, wir müssen langsam die Folge abschließen, weil der Peter muss jetzt gleich los. Darf ich die Frage noch eben stellen? Die wäre eine Nährfrage. Peter, kriegen wir die noch hin?
Auf jeden Fall. Hier kommt gleich Max rein, aber es nicht stimmt.
Okay. Strafe könnt ihr euch danach ausdenken. Oder wir lassen diesmal die Strafe, weil ich muss ja immer noch im... War das ein Feenkostüm oder was? Als was muss ich nochmal auf der Messe rumlaufen? War Feenkostüm?
Zahnfee. Wie kann man das vergessen, Mann?
Zahnfee. Ja, Verdrängung. Hatten wir das Thema nicht? Verdrängung, Daniel.
Und
Verdrängung.
Wie die Zahnfee aussehen wird, oder sie... Also ich kenne die Zahnfee persönlich. Die wohnt bei uns im Bergheim, im Bahnhofszimmer 1. Wir werden die einfach spiegeln und dann wird die zum ersten Mal wird die Öffentlichkeit erfahren, wie die Zahnfee in Wirklichkeit aussieht.
Sehr schön.
Also zumindest welches Kostüm sie trägt. Weil du es umsetzen wirst und anziehst.
Absolut, absolut. Und somit stelle ich euch folgende Frage, Marius, im Übrigen du auch mit. Ne? Also es war schon mal der Fall gewesen, dass du was wusstest und hier nicht reingeworfen hast. Hilft den Jungs. Dein Wissen ist elementar und manchmal auch sehr groß und weiträumig. Unter welchem Namen ist die Frucht der Pflanze Citrus Maxima bekannt? Also, welche Frucht nennt sich Citrus Maxima?
A, wie viel Kohle ist die wert, die Frage?
32.000 Euro. 32.000. Also, Citrus Maxima, ist es die Apfelsine, die Limette, die Pampelmuse oder die Zitrone? Citrus Maxima. Apfelsine, Limette, Pampelmuse, Zitrone.
Also hier könnte man ja
auch Pampelmuse gucken, wäre die logischste von der Makro-Ebene her, aber das wäre zu einfach für 32.
Die Pampelmuse wäre für dich diejenige?
Ist das größte von denen, was du gerade vorgelesen hast.
Mhm. Ich jetzt so irgendwie, wenn wir
jetzt an was Großes...
Ja, also... Der Name bezieht sich einmal auf die Größe und einmal auf die Frucht, nämlich auf eine Zitrone. Mhm. Jetzt ist ja die Frage, ist eine Apfelsine eine Zitrone? Wird die da?
Ja, Zitrus.
Ist eine Pampelmuse?
Ist auch nicht.
Ist das so?
Ja, Zitrusfrüchte sind das, ja.
Okay, dann gibt es doch nur noch zu klären. Gehört die Pampelmuse da auch zu?
Da bin ich überfragt. Aber man muss bedenken, es kann auch irgendwelche Zuchtformen geben. Die können ja die Leute frei benennen, die das gezüchtet haben. Wenn die jetzt also besonders große Limette Zitrone gezüchtet haben.
Limette sehe ich auch halte ich für ausgeschlossen.
So. Echt?
Das Ding ist doch, jetzt würde man doch eigentlich sagen, okay, 32.000, Pampelmuse ist doch das Größte von denen, oder? Liege ich da falsch?
Ja.
Da wäre man als erstes geneigt, die zu nehmen.
Genau.
Das wäre für 32.000 Euro zu einfach, also fällt die schon mal weg. Was haben wir noch?
Apfelsine, Limette, Zitrone. Wenn ich vielleicht mal einwerfen darf, als ich die Frage gelesen habe, ihr habt direkt einen ganz anderen Denkansatz, der gut ist, den habe ich gar nicht gedacht. Ich habe gedacht bei Citrus Maxima, welches hat den höchsten Citrusgehalt, den maximalen, das Zitronige, was das ist, hätte ich jetzt
Hattest gedacht. Du denn recht mit deiner Annahme?
Da gehe ich jetzt nicht drauf ein. Also, das habe ich jetzt in der Form gemacht. Vielleicht wollt ihr das nochmal mit reinwerfen. Also nochmal.
Nee,
also,
das wäre viel zu unspezifisch.
Hey,
das hört sich ja so an, als wenn das irgendwie, als wenn das irgendwie ein lateinischer Begriff für.
Ja, also Maximus bezieht sich auf die Größe, das ist klar.
Und nicht auf den Gehalt, ne?
So. Genau, genau.
Also, Apfelsine ist gleich Orange, ne?
Ja.
Die ist von der Größe her auch, kann auch relativ groß sein.
Aber Apfelsine ist keine Orange, ne?
Doch, ich glaube.
So wie eine Mandarine keine Dingens ist. Keine.
Clementine ist ohne Kerne und Mandarine ist mit Kern.
Und
ist das nur eine andere?
Orange, was ist der Unterschied zwischen Orange und Apfelsine?
Ich hätte das jetzt in einen Topf geworfen, wahrscheinlich auch eine andere Art.
Unterart. Ich kenne nie das S vom T, denn es tut den beiden weh.
Leute, eine Antwort. Apfelsine, Limette, ich werfe trotzdem noch die Pampelmuse rein, Zitrone.
Ich würde sagen Zitrone.
Würde ich fast mitgehen.
2-2-1, dann machen wir es.
Okay.
Ich hätte gesagt Apfelsine.
Du hättest gesagt Apfelsine. Jetzt haben wir leider keine Strafe uns ausgedacht.
Das ist gut.
Schlimm. Nee, ist gut. Ist gut diesmal für euch, weil Peter, du hast direkt richtig gelesen. Es ist so einfach, es ist die Pampelmuse.
Ja,
es aber ist für wirklich 32. die Pampelmuse. Wahnsinn, ne?
Und also hat das doch. Ich hab's wieder in die komplett falsche Richtung gelenkt.
Weg, aber ich habe überhaupt nicht so gedacht wie der Peter, dass er sagte, klar, Maximus ist immer die Größe. Und ich habe wirklich, ich las und dachte, muss doch Limette sein. Ich habe als erstes Limette, das oder Zitrone, wo der schätze Zitrusgehalt ist. Aber egal. Somit ist es die Pampelmuse, Citrus Maximus, Maxima, Entschuldigung. Und damit schließen wir die Folge. Strafe, in Anführungsstrichen, überlegen wir uns noch was Kleines für die Jungs und Mädels. Der Marek zeigt gerade.
Da, Pampelmuse. Wikipedia. Pampelmuse.
Okay, wird auch, kommt in die Shownotes, die Pampelmuse. Ich wünsche allen Zuhörern und Zuhörern
einen
wunderschönen weiteren Tag. Wir hören uns beim nächsten Mal mit tollen weiteren Fragen zu Früchten und Co. Und verabschiede mich und wünsche allen einen schönen Tag, vor allem den drei Jungs. Bye-bye.